mit Predigtreihen ist das so ein bisschen wie mit einem Roman. Wenn man längere Zeit nicht mehr drin gelesen hat und nimmt ihn sich wieder vor, dann fragt man sich, wer war da nochmal wer? Dann ist es ganz gut, wenn man vorne ein Personenregister hat und manchmal erinnert man sich dann wieder. Mit dieser Predigtreihe ist das etwas einfacher, weil dieser Roman heißt Reden von Jesus. Da ist die Frage, was bleibt von so einer Predigt hängen? Das fragt man sich als Prediger doch und ich mache mir da keine Illusionen. Aber manche Dinge, wenn sie nach Jahren wieder hochkommen, es kann nicht sein, dass ich einen Roman oder ein gutes Buch von einem Schriftsteller lese und das ist der beste Schriftsteller der Welt, von dem meine Reihe handelt, dass nicht irgendetwas wieder in Erinnerung hochkommt. Ich habe versucht, so ein bisschen Eselsbrücken zu bauen in einer meiner letzten Predigten. Das ist schon lange her, dieser Reihe. Und da gab es vier Worte, die alle mit W anfangen. Und ich dachte, das muss man doch eigentlich behalten. Das ist nämlich Wollen, Wohlwollen, Wort und Werk. Einer von uns, jeden Sonntag werde ich begrüßt eigentlich mit diesen vier Worten. Aber er sagt dann auch, ich weiß die Worte zwar noch, aber weiß nicht mehr, wovon sie handeln. Das ist also auch nicht erforderlich. Was wir wollen, ist so viel beschäftigen, dass diese Hauptperson des Romanes uns immer vertrauter wird, dass wir eine persönliche Beziehung zu ihm haben. Da hilft so eine Predigt, und wenn sie dann auch noch lehrhaft ist, nur bedingt. Das Kapitel heute ist schon der zweite Teil des Kapitels, das heißt nämlich Jesus und Auferstehung und Tod. Es könnte mal ins Gruseln kommen, aber eigentlich für einen Christen kann das ja nichts Schlimmes, nichts Trauriges sein. Ich setze diese Predigtreihe jetzt fort, aber am Anfang will ich doch nochmal nicht wiederholen, was vorher war. Irgendwann nach dem 10. Kapitel kann man es nicht mehr zusammenfassen, was vorher war, aber noch ein paar Feststellungen treffen, damit man heute dem besser folgen kann. Erstens, eine Feststellung. Die Auferstehung Jesu ist der Sieg Gottes über die Macht der Sünde und des Todes. Wenn wir das begreifen, dann kann es gewisse Dinge über gewisse Probleme nicht mehr geben. Ich kann ja nicht in einem Atemzug sagen, jawohl, Gott hat über die Sünde und den Tod gesiegt und im nächsten in Panik ausbrechen, vor Angst, ich könnte sündigen oder dass nach diesem Leben eben doch alles aus ist. Zweitens, die Folgen des Sündenfalls, Tod für alle Menschen. Das ist das, was uns die Schrift lehrt. Die Folge des Sündenfalls, was war denn das ja? Dass Adam und Eva aus dem Paradies flogen. Nein, dadurch ist der Tod zu allen Menschen gekommen. Und diese Folge ist aufgehoben, indem Jesus als erster Mensch von den Toten auferstanden ist. Drittens, Jesus ist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Wir können ohne ihn nicht mal anfangen zu glauben. Und wir werden auch nie durchhalten. Das hat er gemacht. Das zu begreifen, ist etwas, an dem man sein Leben lang möglicherweise arbeiten muss. Und 1-3, das ist die Botschaft, die Grundlage unserer christlichen Hoffnung und Verkündigung. Wenn jemand fragt, was glaubst du da, warum gehst du da in die Kirche, was ist da besonders dran? Dann muss etwas davon kommen. Das ist nämlich die Grundfrage, die sich jeder Mensch stellt. Jeder weiß, er lebt nicht ewig hier. Was ist dann? Was ist bei uns anders? Haben wir die gleiche Angst? Ja, vom Sterben möglicherweise ja. Da haben wir Beispiele genug, wie schwer das ist. Aber haben wir eine Hoffnung, dass es damit nicht zu Ende ist? Und in der heutigen Predigt versuche ich, einige Fragen zu diesem Thema zu stellen. Natürlich wäre dumm, nur Fragen zu stellen. Ich versuche auch, Antworten darauf zu geben. Die erste Frage, der ich mich zuwende, was will Gott von uns? Und gleich, etwas später, wird hier aus einem Mund die Antwort kommen. Bin ich ganz sicher. Das sind so Spielchen, habe ich gerne in Seminaren gemacht. Manchmal kriegt man auch daneben mit. Welchen Sinn sollen diese Feststellungen, die ich getroffen habe, 1 bis 3 haben, wenn Jesus uns das Leben nicht geschenkt hat? Das Leben, und zwar ewiges Leben, einer ganz neuen Qualität. Wenn wir doch noch Angst haben müssen und zittern müssen. Oh, hoffentlich reicht das mit meinen guten Werken. Die Frage, hat Gott seinen Sohn ans Kreuz nageln lassen, unendlich leiden lassen für uns, sterben lassen, der Sohn Gottes, und er war wahrer Mensch und wahrer Gott, geht ans Kreuz. Einen Augenblick muss sich Gott unseretwegen von seinem Sohn abwenden, sodass sein Sohn sagt, und neulich schrieb ein Pastor im Hamburger Abendblatt, das wäre dann Gotteslästerung gewesen. Nein, nein, unseretwegen. Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was das aus Jesu Mund bedeutet hat. Und das hat er getan, warum? Um uns ewiges Leben zu schenken. Das ist der hohe Preis, der das wert war, das Opfer. Antwort auf diese Fragen. Gott zwingt uns sein Geschenk nicht auf. Das ist die Illusion zu denken, das hat er jetzt gemacht und nur wunderbar, alles ist getan. Ja, wenn es denn so ist, ist ja gut, wenn nicht, kann es auch nicht ändern. Wir müssen es aus freien Stücken annehmen und ihm Dankbarkeit erweisen. Das Leben eines Christen kann nur ein Leben in Dankbarkeit sein. Und die einzige Form von Dankbarkeit, die man sich nicht kaufen kann, die einzige Form von Dankbarkeit, die man sich nicht kaufen kann, ist? Wer hat das gesagt? Liebe. Die einzige Form. Man kann sich pflegen lassen. Man kann, ach toll, da pflegt mich jemand, der kriegt sein Geld dafür. Ich kann ihm alles sagen. Du musst jede Nacht hier bleiben. Du musst am Wochenende arbeiten. All das kann ich mir erkaufen, wenn ich nur Geld genug dafür gebe. Aber eins kann ich mir nicht kaufen. Deine Liebe. Und was will Gott von uns? Unsere Liebe. Unsere Liebe zu ihm. Und dann, manchmal denke ich auch, Jesus, ich liebe dich, singen wir. Ah, klasse. Aber wie äußert sich das? Er sagt, ihr könnt mich gar nicht lieben, denn ihr seht mich ja gar nicht. Wenn ihr euren Bruder und eure Schwester, die ihr seht, nicht liebt. Und das bedeutet, an unserer Liebe, die nicht käuflich ist, müssen wir selber arbeiten. Ich kann nicht meine Schwester, meinen Bruder so zurechtschneiden und stutzen und formen, bis er mir gefällig ist. Sondern ich muss an meiner Liebe arbeiten. Und das ist wirkliche Liebe bei denen es mir am schwersten fällt. Ich denke manchmal, wie leicht das Jesus fallen muss. Mich bracht gern zu lieben, ist auch gar kein Problem, ne? Ich weiß von mir mehr als ihr, mehr schlechte Sachen. So, damit wir das klargestellt haben, das ist die Voraussetzung. Alles, was ich erzähle, ist ohne diese Liebe gegenstandslos. Jetzt kann ich mich fragen, wie wird das denn sein? Wie werden wir sein in der Auferstehung? Ich will versuchen, etwas Licht in diese Dunkelheit zu bringen. Das ist für die vielen Menschen ein vollkommenes Buch mit 7 Siegeln, über die sie gar keine Vorstellung haben. Über irgendwelche Formeln werden wiederholt. Aber hat da jemand wirklich eine Hoffnung, die zündet, zu der man sagen kann am Ende Amen. Jesus verkörpert in seiner Person das Geheimnis der Auferstehung. Wie das alles ist. Jesus ist unser Glaube, unsere Hoffnung in seiner Person. Da werden Bücher geschrieben, da lesen Leute von allen möglichen Leuten irgendwelche Dinge über Bücher, über das Buch, das über Jesus geschrieben ist. Manchmal denke ich nur, aber ihre Nase mal in die Bibel zu stecken, die original von Jesus redet, da muss man nicht stundenlang noch philosophieren in menschlicher Art. Sie ist es, die von Jesus, er ist unsere Hoffnung. Und das kann auch nicht in der Bibel nur bleiben. Das ist also auch toll. Ich lese die ganze Bibel von hinten nach vorne dreimal durch und im Grunde genommen bin ich weiter weg von ihm, als ich je war. Sondern sie ist es, die mich zu ihm hinführen muss. Irgendwann muss diese Figur anfangen zu reden. Also es hat ein Deutschland in Zeiten abnehmenden Lichts gegeben. In diesem Roman ist nicht eine Figur, die sympathisch ist. Ich habe diesen Roman entsetzlich gefunden, habe die Kritik auch geschrieben, die meisten fanden ihn gut. Anders ist das, zurzeit lese ich David Copperfield von Charles Dickens. Und das ist eine, mit dem leidet man. Wenn ich abends ins Bett gehe, dann denke ich, eigentlich sollst du noch mal ein bisschen in der Bibel lesen. Und dann denke ich, nein, ich nehme jetzt David Copperfield. Weil ich möchte, wie geht das weiter mit ihm? Der leidet unheimlich, der wird gestriezt, der verliert seinen Vater ganz früh, der erlebt ihn gar nicht. Auch schönen Ausdruck, Dickens sagt, 6 Monate, bevor ich meine Augen öffnete, hat mein Vater sie geschlossen. Das ist eben Literatur. Darum muss man drauf kommen. Ne? So, wenn ich also von Jesus lese, dann muss mir irgendwann der sympathisch sein. Da muss ich merken, der spricht zu mir. Das ist anders als irgendein Fantasiegespräch und sei es noch der liebste Charles David Copperfield bei Charles Dickens. Und ich nehme ein Beispiel im 1. Johannes, an dem wir gerade jetzt drankommen, im 3. Kapitel, Vers 2. Ich muss eigentlich sagen, wenn ich aus der Schrift zitiere, ich sage nicht immer dann, welche Stelle das ist, weil so ein Gedächtnis habt ihr nicht, dass ihr zu Hause das nachschlagen könntet und noch wüsstet. Und es kommen eine ganze Menge Stellen, weil meine Predigten bestehen theoretisch auf dem Papier zu 80% aus Schriftzitaten. Und dann fange ich an zu reden, dann wird es ein bisschen weniger, weil ich dann mehr rede, als ich will. Aber jetzt ist die Schrift. Johannes schreibt, Geliebte, der nennt uns Geliebte, und zwar jeden. Nicht uns, das ist eine geschrieben an seine Gemeinden. Jetzt sind wir Kinder Gottes. Amen. Jetzt sind wir Kinder Gottes. Aber was wir sein werden, ist noch nicht offenbar geworden. Weiß er doch nicht, was los ist? Jetzt kommt's. Wir wissen, dass wir ihm ähnlich sein werden. Achtung! Wir wissen, dass wir ihm ähnlich sein werden, wenn er offenbart wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Was meint ihr, warum in der Bibel steht, kein Mensch kann Gott sehen? Wer ihn sieht, der muss sterben. Hilfe, ich habe Gott gesehen, haben nur seinen Schatten gesehen. Ich muss sterben, ich muss vergehen. Weil Gott das Leben ist, weil er so auf uns abfährt, dass wir uns automatisch sofort verändern. In dem einen Fall, ohne mit ihm verbunden zu sein, heißt das Tod. Und hier heißt das ganz ausdrücklich, wir werden ihm ähnlich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihm ähnlich sein, und zwar in einem neuen, auch materiellen, nicht nur virtuellen Leib. Wir werden wir sein. Erkennbar, wiedererkennbar. Obwohl Jesus bereits die Lichtgestalt des neuen Zeitalters, der neuen Welt befand, als er nämlich seinen Jüngern erschien, nach seinem Tod und seiner Auferstehung, pflegte er menschliche Gemeinschaft. Das ist, weiß ich, erst bei einer Vorbereitung der Predigt wird mir mal bewusst, wir lesen das, wir haben das letzten Wochen gelesen, seine Erscheinung nach seiner Auferstehung, sein Umgang mit den Jüngern. Das war der bereits auferstandene, ewige Jesus, der jetzt Gott allein war. Der Mensch ist gestorben. Da muss man einer vorstellen, die hatten persönlichen Kontakt mit Gottes Sohn. Aber er war immer noch Fleisch und Blut und kein Gespenst. Er konnte durch geschlossene Türen gehen und andererseits konnte er mit ihnen essen. Also wie geht das? Ich kann mir das nur erklären. Ich glaube schon, dass die Leute, die da Raumschiff Orion erfunden haben, ganz weise Leute waren. Die konnten nämlich beamen. Das heißt, man konnte jemanden dann einfach so über ein paar Kilometer auf das nächste Raumschiff rüber beamen, wurde er zerlegt, sah man dann unter dieser Kraftquelle und dann wurde er wieder zusammengesetzt. Menschen werden das nie können. Aber Gott, der den Menschen erschaffen hat, der kann ihn noch in alle Einzelteile zerlegen und ganz sicher wieder zusammenfügen. Und so ähnlich muss das mit Jesus gewesen sein, weil wie soll das gehen, durch eine zuge Tür zu kommen? Die Bibel schreibt darüber, 8 Tage darauf waren seine Jünger wieder versammelt und Thomas war dabei. Das war der vorher sagte, bevor ich das nicht sehe und selber anfassen kann, glaube ich das nicht. Die Türen waren verschlossen, da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Jetzt springe ich von Johannes zu Lukas und da geht das dann so weiter. Sie erschraken und hatten große Angst. Große Angst, da war Jesus persönlich da. Denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Meinen wir ja heute auch, ne? Wenn kommt, dann kann das nur Geist sein. Da sagte er zu ihnen, was seid ihr so bestürzt? Warum lasst ihr in euren Herzen solche Zweifel aufkommen? Seht meine Hände und meine Füße an, ich bin es selbst. Fasst mich doch an und begreift, kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Bei diesen Worten zeigt er ihnen seine Hände und Füße. Sie staunten, konnten es aber vor Freude immer noch nicht glauben. Würde uns auch nicht gehen, wenn er heute hier reinkäme durch verschlossene Türen und würde hier stehen, wir würden es sehen und er würde sagen, komm. Komm mal her, kannst du mich anfassen? Sie würden es nicht glauben. Toll, ein toller Trick, wie hast du das gemacht? So. Sie gaben ihm ein Stück gebratenes Fisch, er nahm es vor ihren Augen und aß es. Die Tatsache, dass Jesus vor den Augen seiner Jünger aß, ist kein Zaubertrick, keine Täuschung, sondern was sagt sie uns? Sie sagt uns, dass wir nicht in eine virtuelle, zeitlose, immaterielle Wirklichkeit aufgehen werden, sondern mit Jesus in Raum und Zeit leben werden. Wie er es beim letzten Abendmahl gesagt hat. Das ist ganz wichtig. Viele Philosophen sagen, ja, das muss man so verstehen, die Zeit hört auf, es gibt keinen Raum mehr, wir werden einfach glücklich sein. Muss mir mal einer vormachen, wie man ohne Raum und Zeit irgendwas empfinden kann. Jesus sagt das ganz anders, nämlich beim letzten Abendmahl. Ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag, an dem ich mit euch von Neuem davon trinken werde, im Reich meines Vaters. Werden trinken und essen mit ihm. Ganz leiblich, greifbar. Nicht nur, jemand sagte mal, ich habe in der Bibel gelesen und 10.000 Jahre später habe ich die wieder gesehen im Himmel, da waren die immer noch am Halleluja rufen. Es wird nicht nur Halleluja sein, es wird immer froh sein, es wird immer Freude sein, aber wir werden nicht 10.000 Jahre und länger Halleluja rufen, sondern wir haben schon noch andere Beschäftigung. Frage, was sagt das Neue Testament über die Auferstehung? Tja, was sagt es denn dazu? Wird ja jemand vielleicht mal fragen, das sagst du, was sagt denn das Buch dazu? Die Auferstehung Jesu ist im Neuen Testament ein feststehendes, mit dem Gericht verbundenes Ereignis. Diese Erkenntnis gehört zu den Grundlagen des Glaubens. Das biblische Zeugnis von der Auferstehung erkennt den Tod an, und zwar in seiner ganzen lebenszerstörenden Härte, durch die die Existenz des Menschen ausgelöscht wird. Gestern Abend mit unserem Nachbarn darüber geredet und habe ich leider gesagt, wenn du tot bist, bist du tot. Hat er ganz falsch verstanden. Ich wollte die Hoffnung wecken, aber er sagt, ja, hast du recht. Das ist ja auch so. Wenn du tot bist, bist du tot, kann man sehen. Wirst verbrannt, wir sind alle Winde zerstreut, da ist nichts mehr da. Der Tod vernichtet das Leben. Aber wenn der Mensch, das sagt die Bibel, vor Jesus steht nach seinem Tod, steht er entweder vor seinem Richter, oder vor seinem Retter. Das ist die Wahrheit. Beides geht nicht. Das muss klar sein. Wenn wir vor Jesus stehen, stehen wir entweder vor unserem Retter oder vor unserem Richter. Hebräer schreibt, und wie es dem Menschen bestimmt ist, ein einziges Mal zu sterben, worauf dann das Gericht folgt, so wurde auch Christus ein einziges Mal geopfert, um die Sünden vieler hinwegzunehmen. Beim zweiten Mal wird er nicht wegen der Sünde erscheinen, sondern um die zu retten, die ihn erwarten. In der Offenbarung steht, aber nichts Unreines wird hineinkommen. Keiner, der Gräuel verübt und lügt. Nur die, die im Lebensbuch des Lammes eingetragen sind, werden eingelassen. Nicht die, die mit den hohen Verdiensten, nicht die besonders Scheinheiligen, nicht die, die auf den Knien rutschen, nicht die, die versuchen, sich den Himmel zu verdienen, die den Nächsten lieben, weil sie meinen, das muss so sein. Das ist nicht wirklich Liebe. Sondern die, die im Buch des Lammes, im Lebensbuch eingetragen sind. Und die Frage sollte sich jeder Christ selber beantworten. Bin ich eingetragen? Bei irgendeiner, vor einer Taufe, wo mich das überraschte, dieses Thema, habe ich das nochmal gesagt. Heute seid ihr in das Buch des Lebens eingetragen. Und Gott hat kein Radiergummi. In Philipper steht dann, unsere Heimat aber ist im Himmel. Ja, wer kann denn von uns sagen, meine Heimat ist im Himmel. Amen, Ausrufezeichen. Von dort her erwarten wir Jesus Christus, den Herrn, als Retter. Unsere Heimat ist im Himmel. Jesus selber sagt, alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Denn es ist der Wille meines Vaters, dass alle, den Sohn sehen und an ihn glauben, das ewige Leben haben und dass ich sie auferwecke am letzten Tag. Was soll er uns denn noch versprechen? Es ist der Wille meines Vaters, dass alle, die mich sehen, die mich erkennen und an mich glauben, dass ich sie auferwecke. Das will sein Vater. Ich möchte mal noch ein Beispiel bringen, wie das ist, sodass ihr nach dem Tod sofort die Begegnung mit Jesus erfolgt. Wir versuchen irgendwie mal klarzumachen, leider bin ich in den letzten Jahren schon, war keine schwierige Sache, aber einige Mal operiert worden. Bei einer Operation sagte mir der Arzt, so, jetzt stellen Sie das Atmen ein, das übernehmen wir und Sie werden dann in Narkose gelegt. Ich höre auf zu atmen, das ist ja wie tot sein. Im letzten Jahr bin ich, ja, war kompliziert, aber nicht gefährlich, an beiden Leisten operiert worden. Ich habe auf die Uhr geguckt, es war 10 Uhr morgens, als die Narkose, das Letzte, was ich machte, gleich wird es warm werden in ihrem Arm. Und ich gucke auf die Uhr, denke, ich merke noch nichts, das war das Letzte, was ich gemerkt habe. Da hat mich jemand so ein bisschen an der Wange getätschelt, würde ich sagen, nicht geschlagen. Herr Altenhofer, aufwachen. Und der erste Blick war auf die Uhr, es war 16 Uhr nachmittags. Für mich hat die Zeit total stillgestanden. Oben in meinem Zimmer, da saßen meine Frau und meine Tochter. Und die sagen, das kann ja nicht wahr sein. Dann leisten Operationen 6 Stunden. Der kommt gar nicht wieder hoch. Das war nicht wirklich Leben. Für die anderen, für die geht das Leben weiter. Für den, der in der Narkose ist, so ist. Für den steht die Zeit still. Die hätten auch oben 10 Jahre sitzen können. Oder im ganz schlimmen Fall wahrscheinlich, weiß ich nicht, so lange gegangen wäre, die wären gar nicht mehr da gewesen, weil 300 Jahre werden die nicht alt. Für mich wäre trotzdem Einschlafen und Wachwerden unmittelbare Folge gewesen. Um das mal ein bisschen zu sagen, da gibt es diese Meinungsverschiedenheiten. Wie viele 1000 Jahre wird es denn dauern, bis Jesus wiederkommt? Wo sind die armen Leute in der Zwischenzeit? Auf den Tod folgt das Gericht oder das Gespräch mit unserem Erretter. Die Frage ist jetzt nur, gibt es einen Referenzwert, an dem wir die Realität der Auferstehung messen können? Wie real ist das wirklich? Neulich habe ich gesehen, das war Jauch, so ein Rätselraten, das ging dann um Referenzwerte. Wie heißt der Referenzwert, der in Paris aufbewahrt ist? Das Meter ist da immer noch, aber ist nicht mehr der Referenzwert. Aber in Paris gibt es ein Kilo, das sogenannte Urkilo. Da können wir gar nicht diskutieren. Wir müssen nicht diskutieren, ob das nun ein Kilo und 0,01 sind oder ein Kilo und zwei oder eine Tonne. Ein Kilo ist ein Kilo, weil in Paris ein Kilo hinterlegt ist. Amen. So einfach ist das. Könnte auch 100 Gramm sein, spielt keine Rolle. Könnten auch 10 Pfund sein. Ein Kilo ist ein Kilo, weil das Kilo in Paris ist. Und so wie das Kilo ist, so ist ein Kilo. Fertig. Darüber wird auch keiner diskutieren mit uns. Und was ist unser Referenzwert? Was ist das, woran wir messen können? Ja, das ist eine Zusage, das ist Gottes Möglichkeit. Daran glaube ich, das ist so. Das ist die Schöpfung. Die Frage ist, glaubst du, dass du geschaffen bist, dass diese Welt nicht aus dem Zufall durch einen Urknall entstanden ist? Glaubst du, dass die Welt Schöpfung ist, dass Gott diese Welt aus dem Nichts, durch sein Denken, allein durch sein Denken und Wollen geschaffen hat? Die Bibel sagt das ganz klar im Psalm 33, durch das Wort des Herrn wurde der Himmel, die Himmel geschaffen, ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Er hat es gesagt und da war es. Und die Offenbarung. Und da kommt eine wunderschöne Stelle. Dann sah ich einen neuen Himmel. Die alte essen nicht mehr, wird auch nicht für einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Wir brauchen uns gar keine Gedanken machen, ob da drei Himmel oder sieben Himmel über uns ist und wie viel Himmel der Paradies ist und im siebten Himmel ist Gott persönlich. Es wird keinen alten Himmel und keine alte Erde mehr geben. Auch das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Das ist nicht das Jerusalem jetzt in Israel, dass da irgendwie neu gebaut wird und noch schöner wird. Ein neues Jerusalem, das diesen Namen hat, weil Jerusalem Gottes Stadt war und ist. Das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen. Seht die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Er, der auf dem Thron saß, sprach: Seht, ich mache alles neu. Wenn Tränen abwischen möglich ist, wenn von Wohnen die Rede ist, dann ist und muss wirklicher Zeit und wirklicher Raum da sein und nicht etwas, was außerhalb nur virtuell gedacht ist. Da ist kein Raum für philosophische Spitzfindigkeiten, mit denen sich die Menschen seit mehreren tausend Jahren beschäftigen. Wir können nicht diese Philosophie zu unserem Maßstab machen, sondern Gottes Maßstab nicht an menschlicher Philosophie messen. Es gibt ein neues Leben in einer neuen Welt, in Gottes Gegenwart. Das ist das, die Schönheit und die Freude, die unvergleichlich ist. Und machen wir es nicht vor, neu. Und Marion hat es heute vorgelesen, Nein, wir verkünden, wie es in der Schrift heißt, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was keinem Menschen in den Sinn gekommen ist, das Große, das Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Und da waren wir ganz am Anfang. Diese Voraussetzung gibt es. Ich werde als neues Geschöpf leben, weil ich, wie bei dem Anästhesisten, wenn der mich vergessen hätte und das tröpfelt immer weiter, diese Narkosemittel, dann wäre ich wahrscheinlich heute noch in Narkose. Aber Gott, wir sind in Gottes Gedächtnis eingeschrieben. Und es ist ihm möglich, uns neu zu erschaffen. Manche haben so die Vorstellung, da, von allen Erden, von dem Meer, vom Grund steigen dann die Knochen wieder auf und die Wimpern kommen wieder. Und ja, was mit, der Mensch mit all seinem Samen. Nein, nein, wir werden eine neue Schöpfung sein, weil Gott sich erinnert. Ah, du warst doch mein Kind, du stehst doch im Buch. Stehst du vor ihm, als neuer Mensch. Im Römer steht es, der wunderschöne Satz, und damit schließe ich dann. Denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder Tiefe, noch irgendeine Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, den Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist unsere Hoffnung und das ist unser Glaube. Amen.